Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. In der arabischen Welt hat Israel neue politische Freunde gefunden. Erfasst die Neuordnung der Region jetzt auch die Führungsmacht Saudi-Arabien? Wir sprechen darüber mit unserem Korrespondenten. Berichten dann aus den USA, warum die Briefwahl dort unter Manipulationsverdacht steht. Schauen auf die seit Wochen andauernden Proteste der jungen Generation in Thailand und blicken auf die Zerstörung des Regenwaldes in Peru. Eine Folge des Goldhöhenflugs an den internationalen Märkten. Es sind noch knapp 6 Wochen bis zur Wahl des neuen US-Präsidenten und da kann Amtsinhaber Donald Trump mit einem außenpolitischen Erfolg und schönen Bildern punkten. Vom Balkon des Weißen Hauses grüßte der US-Präsident in dieser Woche gemeinsam mit dem israelischen Ministerpräsidenten, Bahrains Außenminister und dem emiratischen Chefdiplomaten. In einer feierlichen Zeremonie hatten sie zuvor das sogenannte Abraham-Abkommen unterzeichnet, das die Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den Golfmonarchien vorsieht. Das Machtgefüge einer ganzen Region ist also in Bewegung geraten. Über die Motive ist in den vergangenen Tagen viel berichtet worden, doch klar ist, diese weiteren Perspektiven der Neuordnung auf der arabischen Halbinsel sind eng mit der Regionalmacht Saudi-Arabien verknüpft. Wie die Führung in Riad die Annäherung seiner Bündnispartner an Israel bewertet, das habe ich vor der Sendung unseren Korrespondenten Jürgen Striak gefragt.
Ich glaube, dass Riad nicht nur mit dieser Entwicklung einverstanden ist, sondern dass es sie auch gewogen anschaut. Sonst wäre es zum Beispiel nicht das Königreich Bahrain gewesen, das diesen Schritt gegangen wäre. Denn Bahrain wurde in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ja mehr und mehr zur Provinz de facto von Saudi-Arabien, also unter starkem Einfluss Saudi-Arabiens. Und Bahrain wäre diesen Schritt der Normalisierung nie gegangen, wenn es den Segen der Saudis nicht gehabt hätte. Hinzu kommt, dass der Kronprinz in Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman, ja der faktisch die politische Richtung im Königreich bestimmt. Und er gilt als enger Verbündeter des Kronprinzen Mohammed bin Zayed aus Abu Dhabi, also aus einem der Emirate, der Vereinigten Arabischen Emirate. Und er ist der, der dort faktisch die außenpolitische Linie bestimmt. Manche sagen, er sei sogar der Mentor vom Kronprinz in Saudi-Arabien. Also da steckt auch eine ganz starke Beziehung und Einflussnahme drin. Und alle diese drei Staaten, die haben ja eine große Schnittmenge, was die gemeinsamen Interessen betrifft. Zum Beispiel, wenn es um den Iran geht und den schiitischen Einfluss. Sie bekämpfen gleichzeitig auch islamistische Kräfte gemeinsam, zum Beispiel in Libyen, oder stehen an der Seite derer, die das tun, zum Beispiel in Ägypten. Also innerhalb dieser regionalpolitischen Konstellation kommt Saudi-Arabien, glaube ich, diese diplomatische Annäherung mit Israel gelegen, unabhängig davon, wie sich das mit Saudi-Arabien zukünftig im Detail dann auch gestaltet.
Das heißt, die Annäherung an Israel liegt im strategischen Interesse der Saudis.
Ja, das muss man ganz eindeutig so sagen. Dazu muss man wissen, dass es den Saudis ja vor allem um eines geht, um etwas, das immer als schiitischer Halbmond bezeichnet wird. Also Saudi-Arabien wie auch Vertreter anderer Golfstaaten beklagen ja, dass der Iran inzwischen 4 arabische Hauptstädte kontrollieren würde, nämlich Damaskus, weil es dort Bashar al-Assad unterstützt, dann Sanaa im Jemen, weil dort die Houthi-Rebellen die Macht haben und von Iran unterstützt werden, und dann kommen eben noch Bagdad und Beirut hinzu, wo Iran die schiitischen Kräfte vor allem zum Beispiel in Form der Hisbollah, aber auch in Form schiitischer Milizen im Iran unterstützt. Also das ist eine Bedrohungslage, dieser sogenannte schiitische Halbmond, die für die Saudis oberste Priorität hat. Das ist im Grunde so eine Art Elefant im Raum, dem sich alles andere auch außenpolitisch unterordnen muss. Und in diesem Punkt, das muss man hinzufügen, sind die USA ja für Saudi-Arabien kein zuverlässiger Partner mehr. Obama hat vor einigen Jahren diesen Iran-Atomvertrag unterschrieben. Trump will sich aus den kriegerischen Konflikten in der Region zurückziehen und in den Rücken kehren. Und wenn die USA halt ausfällt im Kampf gegen Teheran, dann wird halt plötzlich Israel mit seinem strikten Anti-Iran-Kurs zum Partner.
Jetzt verhandelt Saudi-Arabien nach allem, was wir wissen, derzeit nicht mit Israel über einen Frieden. Welche Voraussetzungen müssten denn aus Ihrer Sicht für Saudi-Arabien erfüllt sein, damit es zu so einem Schritt kommen könnte?
Saudi-Arabier betreiben ja schon seit längerer Zeit eigentlich in diesem Punkt eine ganz pragmatische Politik. Ich erinnere zum Beispiel an die arabische Friedensinitiative von 2002, bei der die Saudi-Arabier die treibende Kraft waren. Mit dieser Friedensinitiative wurde damals de facto schon das Existenzrecht Israels anerkannt unter bestimmten Bedingungen und auch eine mögliche Normalisierung angekündigt. Also mein Eindruck ist, dass Saudi-Arabien diesen, ich will es mal so sagen, israelisch-palästinensischen Schlamassel lieber heute als morgen los wäre, weil er für die Saudi-Arabier halt so viele Entwicklungen torpediert. Bislang ist man zumindest pro forma an der Seite der Palästinenser. Unter Kronprinz Mohammed bin Salman könnte sich das ändern. Für ihn sind die Rechte der Palästinenser ganz eindeutig eine Marginalie, die ihm lästig sind. Und zu den Voraussetzungen für Saudi-Arabien, für eine Normalisierung mit Israel, gehört eben einfach nur, welche regionalstrategischen Interessen des Königreiches dies nutzt halt.
Glauben Sie, die saudische Gesellschaft ist auf einen Frieden mit Israel vorbereitet?
Also das ist schwer zu sagen, weil man natürlich relativ schwer nur erfährt, wie die saudische Gesellschaft an sich denkt. Es ist ja immerhin eine totalitär verfasste Diktatur, in der keine Pressefreiheit herrscht. Also lässt sich nur schwer sagen, ob die Leute da mitgehen oder nicht. Ich vermute, dass so mittelfristig in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren pro forma von den Saudis die Rechte der Palästinenser vertreten werden. Aber unter der Hand wird man die Entwicklung, die jetzt begonnen hat, nämlich die Normalisierung mit Israel, weiter vorantreiben.
Dann bleiben wir mal bei der Entwicklung mit Israel. Es heißt schon seit Jahren, dass Saudi-Arabien hinter den Kulissen mit Israel kooperiert. In welchen Bereichen ist das aktuell der Fall nach Ihrem Kenntnisstand?
Ja, es gibt schon eine ganze Weile relativ enge Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel. Die betreffen den militärischen Bereich, aber auch zum Beispiel die wirtschaftliche Ebene und auch die Beziehung zwischen Geheimdiensten etwa, ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Auf diesen Gebieten gibt es immer wieder auch Treffen zwischen Vertretern beider Länder. Die werden natürlich relativ verdeckt gehalten. Man will damit nicht so an die Öffentlichkeit gehen. Zu den wenigen öffentlichen Schritten, die es in den vergangenen Jahren gegeben hat, war jetzt erst kürzlich, Anfang September, dass Saudi-Arabien den Überflug von Passagiermaschinen, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten landen wollen, komplett erlaubt hat, also ausdrücklich auch einschließlich israelischer Maschinen. Das war vorher nicht der Fall und das ist eine der wenigen öffentlichen Sachen, die da in Bewegung geraten sind.
Wenn wir mal etwas in die Zukunft blicken, sollte Saudi-Arabien tatsächlich den Frieden mit Israel suchen, wäre das wie ein gefallener Dominostein für viele andere Länder der Region?
Ja, da passt eine Meldung dazu, die am Freitag, also gestern, verbreitet wurde. Da hieß es in Washington, dass in Kürze 5 weitere Länder die diplomatischen Beziehungen zu Israel aufnehmen würden, also arabische Länder. Es sind die Länder nicht genannt worden. Als Kandidaten kämen da zum Beispiel in Frage aus meiner Sicht Marokko oder etwa Oman, vielleicht auch der Sudan. Auch im Sudan gab es ja neulich von einem Regierungsmitglied, einem Regierungssprecher, die Äußerung, dass man die Normalisierung vorbereitet. Die Regierung selber ruderte dann zurück. Aber das wären so die Kandidaten. Diese Dynamik, wie ich es vorhin schon erklärt habe, hängt weniger davon ab, ob nun plötzlich in all diesen Ländern Friedenswillen herrscht. Sie hängt davon ab, ob sich Pragmatismus durchsetzt. Also die gesamte geostrategische Tektonik verschiebt sich ja derzeit in der Region. Und immer mehr Staaten müssen sich in dieser neuen Ordnung, die sich langsam herausschält und herausbildet, natürlich irgendwie positionieren. Und da setzt sich offenbar immer mehr auch Pragmatismus durch. Es kann also sein, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren noch andere arabische Länder haben, die diesen Schritten folgen werden.
In der arabischen Welt dominiert zunehmend eine pragmatische Haltung zu Israel, die Politik der Regierung. Wir haben darüber gesprochen mit unserem Korrespondenten für Saudi-Arabien, Jürgen Striak. Der FBI-Chef hat in dieser Woche keine Zweifel aufkommen lassen. Bei der Präsidentschaftswahl 2020 versuche Russland erneut, das Ergebnis der Wahl zu beeinflussen. Von sehr, sehr aktiven Bemühungen Moskaus sprach der Chef der Zentralen Sicherheitsbehörde der USA. Aber es sind nicht nur Beeinflussungsversuche aus dem Ausland, die diesen demokratischen Akt zu überschatten drohen. Auch der US-Präsident selbst nährt Zweifel an den Umständen des Urnengangs. Seit Monaten kritisiert Donald Trump die in Corona-Zeiten besonders wichtige Briefwahl. Man werde nach der Wahl niemals ein genaues Ergebnis ermitteln können, orakelte Trump sogar in dieser Woche. Katja Ritterbusch über die umstrittene Postpolitik der Regierung und die Sorge vor chaotischen Zuständen nach der Wahl.
Seit Wochen steht eine Institution unter politischem Beschuss, die zu den USA gehört, wie die Eisenbahn und Mississippi-Dampfer. Der United States Postal Service, die amerikanische Post. Sie ist in diesem Jahr besonders gefordert. Wegen der Corona-Pandemie könnten 2/3 der Wahlberechtigten im November ihre Stimmen per Briefwahl abgeben, laut einer Umfrage des Pew Instituts. 2016 waren es noch etwa 20%. Doch Präsident Donald Trump sät Zweifel, ob die Post der Herausforderung gewachsen sei. Eine Finanzspritze von 25 Milliarden US-Dollar für die wirtschaftlich stark angeschlagene Agentur will er blockieren. Briefwahl, sagt er, öffnet Tür und Tor für Wahlbetrug.
Mail-in voting is going to be catastrophic.
Seither ist in den USA eine hitzige Debatte über Wahlmanipulation entbrannt. Die Demokraten und einige Republikaner werfen Trump vor, die Post zu destabilisieren, gar zu sabotieren. Ist Briefwahl tatsächlich ein Rezept für Wahlbetrug?
No, it's not. There's
Nein, sagt Charles Stewart, Wahlforscher am Massachusetts Institute of Technology bei Boston.
Large-scale voting fraud is not something that's been happening.
Betrug in großem Stil bei der Briefwahl habe es bei amerikanischen Präsidentschaftswahlen noch nie gegeben. Allerdings, Briefwahl sei fehleranfälliger als die persönliche Stimmabgabe, so Stewart weiter. Etwa 3% der Briefwahlstimmen seien in der Regel ungültig. Das größte Problem?
Die Leute machen Fehler beim Ausfüllen der Wahlunterlagen. Da kann ein einziger Kugelschreiberstrich auf dem Wahlzettel vom Scanner als doppelte Stimmabgabe gelesen werden. Manche Wähler vergessen, die eidesstattliche Erklärung zu unterschreiben. Oder die Leute schicken die Wahlunterlagen zu spät ab. All das wäre mit besserer Aufklärung zu beheben.
Dann gäbe es noch den bewussten Briefwahlbetrug, sagt Stewart. Wenn jemand eine Unterschrift fälscht, zum Beispiel. Oder wenn Stimmzettel illegal gedruckt und verschickt werden, wie vor Jahren bei einer Bürgermeisterwahl in Miami.
Systematische Briefwahlmanipulation passiert jedoch meist nur auf lokaler Ebene, wo schon ein paar hundert Stimmen einen Wahlausgang entscheiden können.
Der Streit um Risiken und Grenzen des Briefwahlbetrugs hat jedoch eine tiefere politische Dimension. Im Juni trat der neue Generalpostmeister Louis DeJoy sein Amt an. DeJoy hatte in der Vergangenheit für Trumps Wahlkampf gespendet. Der neue Postchef setzte umgehend Sparmaßnahmen in Gang. Tausende von Briefkästen wurden abgebaut, zahlreiche Sortieranlagen stillgelegt. Das Problem dabei sei der Zeitpunkt, nicht die Maßnahmen selbst, sagt Bernard Frager, Politikwissenschaftler an der Emory-Universität in Atlanta.
Viele Beobachter interpretieren diese Schritte als Versuch, Hürden für die Briefwahl aufzubauen, es schwieriger für die Leute zu machen, Wahlunterlagen pünktlich zu bekommen und abzuschicken, sodass ihre Stimmen gezählt werden.
Zwar hat Postmeister DeJoy mittlerweile einen Teil der Sparpläne auf Eis gelegt. Doch die Debatte über die knapp 230 Jahre alte Behörde habe zu Verunsicherung unter den Wählern geführt, sagt Frager.
Historisch sind die meisten Briefwähler älter, weiß, wohlhabend und gut informiert. Die Pandemie dürfte dazu führen, dass deutlich mehr Menschen per Briefwahl abstimmen, darunter auch viele, die ethnischen Minderheiten angehören und sich nicht gut mit dem Wahlsystem auskennen. Die Sorge ist, dass einige dieser Leute am Ende gar nicht wählen gehen, weil sie dem System nicht vertrauen.
Dabei handelt es sich vor allem um potenzielle Wähler der Demokraten. Die Briefwahl ist allerdings nur eine kleinere Quelle für Wahlmanipulation und Wählerunterdrückung. Ein gängigeres Problem? Die Debatte über Ausweispapiere von Wählern. Viele Menschen werden am Wahllokal abgewiesen, weil ihr Führerschein abgelaufen ist oder in einem anderen Bundesstaat ausgestellt wurde. Doch die Bestimmungen sind häufig nicht eindeutig. Gezielte Desinformationen, die Zweifel, Frust und Verwirrung unter Wählern stiften, seien folgenreicher als überschaubarer Briefwahlbetrug, sagt Politikwissenschaftler Frager.
Das ist eine Art von Manipulation, die vor den Wahlen passiert, die sehr viel realistischer ist und die den Ausgang von Wahlen beeinflussen kann. Sie führt dazu, dass Menschen, die wählen gehen könnten, vom Gang an die Urne abgehalten werden. Es ist ein Versagen der Demokratie, wenn nicht die Stimmen aller Menschen gehört werden.
Und derweil hat ein Bundesgericht in den USA die im Juli angeordneten Betriebsänderungen bei der Post vorläufig gestoppt. Der Beitrag war das von Katja Ridderbusch. Sie verteilen Demokratiekekse, verkleiden sich als Harry Potter, um die Demokratie mit Magie zu beschwören und grüßen mit dem Gruß aus dem Film Tribute von Panem. Die Proteste der regierungskritischen Demonstranten in Thailand sind kreativ und bisweilen augenzwinkernd. Aber ihr Anliegen ist ernst. Seit Wochen fordern sie gesellschaftliche Veränderungen im Land, eine neue Verfassung und Wahlen. Die Macht in Thailand, sie liegt seit einem Militärputsch 2014 in den Händen eines früheren Generals und der König fällt als die Nation einigende Figur aus, da er sein Leben zum Großteil in Bayern verbringt. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten Holger Senzel. Herr Senzel, der thailändische König in Bayern, an der Spitze der Regierung ein Ex-Militär. Was soll sich in Thailand an dieser Situation ändern, wenn es nach dem Willen der Demokratie, der Protestbewegung geht?
Das sind im Prinzip im Wesentlichen zwei Forderungen. Das eine ist, sie fordern den Rücktritt des Premierministers Prayut Chan-o-cha. Sie haben es erwähnt, der hat sich 2014 mit einem Militärputsch gewaltsam an die Macht gebracht. Der hat sich vergangenes Jahr in einer Wahl bestätigen lassen, die, nicht gerade demokratisch lupenrein war, also sehr umstritten ist. Und da sagen die Demonstranten, der muss zurücktreten und es muss Neuwahlen geben, demokratische Neuwahlen. Das andere, das sehr viel prekärer ist, das ist die Reform der Monarchie. Also die Demonstranten fordern die Abschaffung des sogenannten Lèse Majesté. Das ist ein Gesetz, das bestraft Majestätsbeleidigung mit bis zu 15 Jahren. Und dazu reichen eigentlich schon harmlose Bemerkungen normalerweise. Also es sitzen eine Menge Leute hinter Gittern, die königskritische Posts in sozialen Medien gepostet haben. Oder auch wenn ich sagen würde normalerweise, wir sollten vielleicht mal darüber reden, ob die Monarchie noch zeitgemäß ist, dann kann das ins Gefängnis führen. Und insofern ist das ein großer Tabubruch, dass jetzt Leute auf die Straße gehen und dass sie ganz offen sagen, dieser König ist nicht für sein Volk da, der ist in Bayern. Und warum sollen wir niederknien für alle Menschen? Die Monarchie ist für uns nicht real. Und da muss man sagen, da hat dieser König, Mahavajira Longkorn, der hat natürlich mit vollen Kräften und sehr viel Einsatz dazu beigetragen, dass diese Monarchie, die als sehr verehrt wurde von den Thailändern, völlig in Misskredit geraten ist.
Gibt es denn Verhandlungsbereitschaft auf Seiten der Regierung?
Es gibt keine Verhandlungsbereitschaft, aber das, was Prayut Chan-o-cha gesagt hat, hört sich schon beinahe defensiv an. Er sagt, ich registriere wohl, da ist ein Unwillen, da ist ein Bedarf zu Gesprächen. Im Moment sollten wir nicht demonstrieren, denn Corona-Pandemie steht im Vordergrund. Erst bekämpfen wir Corona, dann reden wir über Politik. Verhandlungsbereitschaft, nein, es sind auch Oppositionelle verhaftet worden. Aber letztlich muss man sagen, obwohl diese Demonstrationen größer und größer und größer werden, es werden mit jeder Woche mehr Menschen, die dorthin gehen, die sich dort versammeln. Die Polizei, die heute mit einem Aufgebot von 2000 Beamten im Einsatz war, ist bislang nicht eingeschritten. Also man lässt die Menschen gewähren. Und das, was da passiert in Thailand, das ist ein großer Tabubruch. Und da kündigen sich schon auch gesellschaftliche Umwälzungen an. Also ich glaube nicht, dass diese Demonstrationen und der Ruf der Jugend nach Veränderungen, dass sich das noch zum Schweigen wird bringen lassen. Die Frage ist halt, ob diese Veränderungen, das ist die Kernfrage eigentlich, ob es friedlich vonstatten geht.
Sie haben gesagt, die Proteste werden von Tag zu Tag, von Woche zu Woche größer. Was können Sie uns aktuell zur Mobilisierung sagen an diesem Protestwochenende?
Also es sind Zehntausende im Moment auf den Straßen in Thailand, die sich vor dem Universitätsgelände versammelt haben, die jetzt in einen Park ziehen, wo normalerweise königliche Zeremonien abgehalten werden. Das hat also auch einen hohen Symbolwert. Und es werden 100.000 erwartet. Die sind noch nicht da, aber die Proteste haben auch gerade erst begonnen. Es gibt einen Marsch durch Thailand. Das Aufgebot an Polizei ist sehr groß. Und wir müssen abwarten. Also diese Demonstrationen werden nicht verstummen. Sie werden jetzt von Woche zu Woche immer weitergehen.
Aber sie werden vor allem von der Jugend getragen. Wie stark ist der Rückhalt in den anderen Teilen der Bevölkerung?
Ist schwer zu sagen. Es gibt auch Pro-Monarchie-Bewegungen. Sie wird vor allem deshalb von der Jugend getragen, weil diese Jugend ist besser informiert als die Älteren. Die Älteren, die in thailändischen Schulen unterrichtet worden sind, die von Lehrern unterrichtet wurden, die zu Gehorsam aufgerufen haben und zu Regelverstoß, zu Regelbefolgung. Die jungen Leute haben Internet, die jungen Leute haben soziale Medien. Dieser Hashtag, wozu brauchen wir einen König etwa, wurde 1 Million Mal geteilt. Das heißt, die stellen mehr und mehr diese Regeln und das Befolgen dieser Regeln in Frage und sagen, warum sollen wir niederknien vor dem König? Das ist ein ganz normaler Mensch, man soll vor niemandem niederknien. Also das ist schon, ich würde sagen, fast ausschließlich die Jugend, die da im Moment heranwächst, zur neuen Erwachsenengeneration, die das, was bisher in Thailand gesetzt war, in Frage stellt.
Einschätzungen zu den Protesten in Thailand waren das von unserem Korrespondenten für Südostasien, Holger Senzel. Besten Dank dafür. Aus dem Weltall sehen sie aus wie ein grünes Band, das sich um die Erde gelegt hat, die Regenwälder rund um den Äquator. Die immer weiter fortschreitende Abholzung löst regelmäßig internationale Proteste aus, wie der Fall Brasilien zeigt, wo Präsident Jair Bolsonaro dem Schutz der Regenwälder wenig Beachtung schenkt. Doch die für Klima und Artenvielfalt wichtigen Wälder werden nicht nur niedergebrannt, um Weideland daraus zu machen. In Peru hat der seit vielen Jahren andauernde Goldrausch einen ähnlichen Effekt. Dabei hat die Regierung strenge Schutzvorschriften erlassen. Große Wirkungen können die aber bislang nicht erzielen, berichten Verena von Schönfeld und Anne Herberg.
Früher, wenn Saturnino Fabre mit seinem Holzkahn über die verschlungenen Wasserläufe seiner Heimat fuhr, dann sah der Kleinbauer und Bootsmann nichts als dichten wilden Urwald. Madre de Dios, Mutter Erde, heißt die Gegend im Südosten Perus, an der Grenze zu Brasilien und Bolivien. Sie gehört zu den artenreichsten Regionen der Welt. Doch heute fressen sich tiefe Schneisen in den Dschungel, lehmige Abraumhalden, dort, wo einst Bäume standen. Der Lärm von Motorpumpen zerreißt die Idylle. Es wird gegraben, gewaschen, geschürft, meist illegal, nach Gold. Schon beim letzten Besuch vor 2 Jahren sagte Saturnino Fabre:
Die Leute, die sich der Goldsuche hingeben, wollen immer mehr und werden dabei blind. Sie haben keine Vision. Sie denken nicht an die Schäden, die sie der Umwelt zufügen und an die Katastrophe, die sich hier entwickelt.
Ein moderner Goldrausch hat in den letzten Jahren ursprünglichen Regenwald von einer Fläche größer als Berlin in Mondlandschaften verwandelt. Das ist die Schattenseite des aktuellen Goldbooms, sagt Christoph Schenk. Er ist in Frankfurt. Dort leitet er die Zoologische Gesellschaft. Er und seine Mitarbeiter reisen regelmäßig in die Region. Über Satellitenbilder machen sie neue Abbaugebiete ausfindig.
Mit jedem Anstieg des Preises der Feinunze Gold auf den internationalen Börsen sehen wir mehr illegale Goldwäscher in die Regenwälder vorstoßen. Und das sind dann nicht nur ein paar Einzelne, sondern das sind Zehntausende von Menschen.
Es sei wie früher im Wilden Westen. Der Goldrausch lockt die Ärmsten aus dem Hochland. Sie schlagen Schneisen in den Wald, graben mit Dieselpumpen und Schwimmbaggern die Schwemmsände der Flussufer um, lösen den feinen Goldstaub mit tonnenweise Quecksilber aus den Sedimenten. Gift, das bleibt. Es sickert ins Grundwasser, verseucht die Fische und die Körper der Menschen. Um die Ausgrabungsorte entstünden provisorisch errichtete Siedlungen aus Plastikplanen und Holzverschlägen, beobachtet Christoph Schenk immer wieder.
Also in dem Ganzen ist auch ganz, ganz viel soziales Leid drin. Also da gibt es Verschleppung von Menschen, da gibt es Versklavung, da gibt es Kinderarbeit, da gibt es Prostitution. Und tatsächlich gehört diese Region auch, Madre Dios, zu den gefährlichsten Regionen in ganz Peru. Also es ist wirklich alles katastrophal, was man sich vorstellen kann in diesen Goldabbaugebieten.
Warum geht der Staat im Südosten des Landes nicht vehement vor? Es sei komplex, sagt Oberst Luis Enrique Guillén Polo. Er leitet den Informationsdienst der peruanischen Umweltpolizei in Lima und ist Teil einer Sonderbrigade, die 2019 speziell für den Urwald Madre de Dios gegründet wurde. Es gelang ihnen, Goldgräber in und um ein Naturschutzgebiet zu vertreiben. Doch gelöst ist das Problem damit noch lange nicht.
Es kam zu einer Art Luftballoneffekt. Das heißt, drückst du die Luft an einer Stelle aus, dann verlagert sie sich an neue Stellen. Und so sind neue Brennpunkte entstanden. Die Repression allein bringt nichts. Wir versuchen, die kriminellen Netzwerke dahinter aufzudecken.
Das Problem, es gäbe in Peru kaum Möglichkeiten, die Herkunft von Gold transparent nachzuverfolgen. Und wie soll man in einem Land, in dem 70% der Wirtschaft informell arbeitet, Geldgeschäfte kontrollieren? Anfang des Jahres nutzte ein Mafia-Netzwerk legale Lizenzen, um damit illegales Gold reinzuwaschen und nach Dubai, die Schweiz, aber auch nach Deutschland zu exportieren. Es fehle auch international an integralen Ansätzen für die Bekämpfung der Netzwerke, sagt Guillén.
Es gibt eine fortschrittliche internationale Zusammenarbeit beim Thema Drogenhandel, aber bei Umweltverbrechen gibt es das noch nicht. Internationale Unternehmen, die seriös arbeiten, mit Standards, müssten eigentlich mehr Druck ausüben, damit sie wirklich Klarheit haben über das Gold, das sie kaufen. Denn sonst nutzen sie ja im Grunde die schwachen Strukturen der Herkunftsländer aus, um sich selbst zu bereichern, finde zumindest ich.
Denn längst haben Mafias die Kontrolle im Goldabbau übernommen. Sie finanzieren den Goldwäschern die Ausrüstung und streichen den Hauptprofit ein. Mit illegalem Gold wird Drogengeld gewaschen. Saturnino Fabre, den wir nun über WhatsApp in seiner Flussgemeinde erreichen, misstraut den lokalen Behörden. Er hat oft beobachtet, wie Beamte selbst in kriminelle Machenschaften verstrickt sind.
Hier gibt es seit eh und je viel Korruption. Rund um mein Dorf ist es oft so, dass die Goldgräber am Tag einer Polizeiintervention kurz verschwinden, als hätte sie jemand vorgewarnt. Und am Tag danach sind sie wieder da.
Je weiter der Goldpreis in die Höhe klettert, umso lukrativer wird auch der illegale Abbau. Auf Kosten des Regenwaldes.
Der Goldrausch in Peru bedroht die Regenwälder. Anne Herberg und Verena von Schönfeld über die dreckige Seite des Goldes. Bis hier am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.